Ich war in dieser Situation nie in der Realität, gedanklich oft. Was machst du, wenn du in einem Eurofighter sitzt? Was mache ich, wenn ich da drin sitze und ich habe ein größeres technisches Problem oder ich habe halt einen Fehler gemacht und jetzt sozusagen droht der abzustürzen, irgendwie auf ein Dorf oder Kindergarten? Wenn ich das einfach so in der Sekunde entscheide, würde wahrscheinlich Quatsch rauskommen, auch Dinge, die ich unter Umständen dann lange bereue. Und ich muss mir vorher überlegen, was sind denn meine Werte, meine Prioritäten im Leben? Das Leben anderer Menschen, mein eigenes und dann irgendwann das Geld, was die Technik gekostet hat. Oder.
Lieber Nicola, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks. Es ist mir eine große Freude, dich bei uns begrüßen zu dürfen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Du hast ja einen sehr ungewöhnlichen Weg, kann man ja so sagen, sogar für besonders für eine Frau sehr ungewöhnlich, weil du fast in allen deinen Bereichen immer zu der absolute Promille vielleicht gehört hast. Ja. Bei Eurofightern war, glaube ich, nur 3 Frauen. Im Maschinenbaustudium bin ich mir ziemlich sicher, dass es gab einen großen Antrag an Männer, die um dich herum rumgeflattert hatten. Und so ging es weiter. Ich habe mit Dieter Lange mal ein Gespräch geführt und der hat eine sehr interessante Metapher fürs Leben beschrieben, nämlich er sagte, man könnte sich so Leben wie ein Buch vorstellen, wo du jedes Kapitel jedes Jahr schreibst. Und spannend ist es, wenn man versucht, diesem Buch einen Titel zu geben. Wie würdest du dein Buch des Lebens betiteln, Nicola?
Oh, das ist natürlich ein sehr philosophischer Einstieg für eine Ingenieurin. Das ist ja immer das, was einem spontan so einfällt. Ich würde sagen, sie hat Spaß gehabt. Ich habe das immer tatsächlich ein bisschen morbider gesehen für mich selber. Ich frage mich oft und habe mich oft gefragt, wenn heute mein Leben zu Ende wäre, ne, kann ja mal passieren, Unfall oder solche Dinge, wäre ich dann zufrieden damit? Oder was würde ich auf meinen Grabstein schreiben? Und da würde ich immer draufschreiben, sie hat alles rausgeholt. Gut war's.
Das ist ja die beste Einstellung zum Leben. Ich hatte auch dir bei ein paar Gesprächen zugehört und in deinen Vorträgen, man hat das Gefühl, dass du dich mit dem Stoizismus beschäftigt hast. Stimmt das?
Ja, das stimmt, weil ich für jedes Problem, was ich in meinem Leben so getroffen habe, versucht habe, vernünftige Lösungen zu finden. Ich dachte, okay, ich bin ja nicht die Erste, die das trifft. Egal was es ist, irgendjemand anders hatte dieses Problem schon mal vor uns. Oft auch Menschen, die schon schlauer waren als ich. Und da gab es natürlich eine Menge. Und unsere Welt ist so hektisch und so laut und dann Krise und um die Krise und bla bla bla. Okay, irgendjemand muss doch schon mal gelernt haben, vernünftig und in Ruhe damit umzugehen. Und da waren die Stoiker, die ja schon aus dem alten Griechenland sind, ein sehr gutes Beispiel.
Okay. Ja, du sagst ja auch, ich glaube, in der Bundeswehr sagte man, schau mal, was du kontrollieren kannst. Dividiere das von dem, was du nicht kontrollieren kannst und schau mal, welche Ressourcen du hast. Und das ist dein Lösungsspielraum. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Einstellung in heutiger Zeit, wo man so viel Unsicherheit erlebt und gar nicht so richtig weiß, wo man anfängt. Alleine diese Übung zu machen, hilft schon einem, den Standort zu bestimmen und vielleicht auch Zielstruktur zu definieren, wo man erfolgreich sein kann.
Ne? Ja, absolut. Wobei wir, also es ist genau so, wir haben es noch ein bisschen einfacher formuliert. Nur gesagt, egal was du hast, wenn du ein Thema hast, wo man erstmal überfordert ist, meistens sind es die negativen Dinge, aber es kann natürlich auch was Gutes sein. Einen trifft eine Krise, die große von außen oder auch was Kleines oder was Persönliches. Man denkt sich so, ja, ehrlicherweise immer, ach, fuck. Dann zu sagen, okay, was hast du noch an Ressourcen? Und was kannst du kontrollieren? Und nur die zwei Dinge sind interessant und relevant, bis das Thema irgendwie eine gute Auflösung gefunden hat. Ja. Weil natürlich kann man auch immer viel, sind nicht unternehmerisch, dann jammern und sagen, ja, die anderen müssten mal und die Amerikaner und die Zölle und bla bla bla. Aber es steht ja meistens außerhalb unserer Gewalt. Und dann hilft es nichts, sich daran groß aufzuhängen oder damit viel Energie zu verschwenden. Darum geht es ja immer. Wir haben alle nur begrenzte Ressourcen an Zeit, an Energie, an Nerven, die möglichst clever einzusetzen. Persönliche Problem, ich halte mich für so mittelschlau, aber ich versuche immer relativ clever zu sein. Also wenn ich mich
smart.
Smart. Wenn ich mich dumm anstelle, was schon ab und zu passiert, ehrlicherweise, aber das ärgert mich sehr. Und eben so Ressourcen zu verschwenden und so völlig unnötig im Kreis zu laufen oder sich aufzuregen wegen irgendwas, das ist halt in meiner platten Ansichtswelt dumm. Und dann versuche ich das sehr zu vermeiden und nur die Dinge zu machen, die mich halt irgendwie clever weiterbringen.
Ja, ich mag ja die deutsche Sprache, das zitiere ich immer wieder. Wenn man sich beschwert, macht man sich nur schwer. Das bringt ja einen wirklich nicht weiter. Man zieht eher einen nach unten. Deswegen, sich nicht zu beschweren, sondern zu handeln, ist die Maxime des Lebens. Ja.
Ja. Ja, wobei ich das manchmal, die Deutschen sind ja auch selber sehr negativ, ne, weil wir so die meckern und sich beschweren als Volkssport haben. Und ich finde, man muss das immer unterscheiden, weil natürlich an sich selber theoretisch auch hohe Ansprüche zu haben. Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland auch als Gesellschaft wieder viel höhere Ansprüche an uns selber haben sollten, Ambitionen, die aber natürlich nicht nur im Meckern enden sollten, sondern auch dann in den Menschen, die dafür verantwortlich sind,
ihm leisten,
ein bisschen ja, vor uns herzutreiben und das wirklich einzufordern. Und sich eben dann zu überlegen, was kann ich denn, was können wir alle dafür tun? Ja, in welche Richtung können wir die alle pushen, dass mal wieder ein bisschen mehr geht?
Nicola, du hast ja auch eine gewisse Zeit in den USA verbracht, als du auch als Kampfpilotin ausgebildet wurdest. Welche Unterschiede hast du zwischen diesen zwei Völkern kulturell feststellen können? Und vielleicht auch im Umgang mit dir als Frau, gab es da Unterschiede?
Ja, die Unterschiede sind relativ drastisch insgesamt. Ich glaube, viel mehr, als man meint, weil wir natürlich auch sehr viel amerikanische Kultur, Filme, Musik und so konsumieren. Ich muss aber dazu sagen, es ist schon ein bisschen her. Das war noch vor Trump. Also ich war zu... Das ist ein klassischer Unterschied, ne? Zu Obama-Zeiten.
Epochenunterschiede kann man vor Trump und nach Trump.
Ja, das ja ist es ja. Ist fast die Jahrtausendwende. Wobei es sich damals in Teilen schon abgezeichnet hat. Ich war als Flugschülerin und als Fluglehrerin in Texas. Ich habe auch mal ein Jahr in New Mexico gelebt, also immer im Süden, nicht in den klassischen Südstaaten, aber im Süden, in den klassischen Republikaner-Wahlstaaten. Und die sind in vielen Aspekten anders als wir. Das Erste, was uns noch bevor wir abgereist sind, das allererste Mal darüber, haben wir so eine kleine Einweisung gekriegt. Dann wurde unter anderem gesagt, hey, wenn ein Amerikaner dir sagt, dass er am Wochenende in die Kirche geht am Sonntag, dann darfst du nicht lachen. Weil das meinen die ernst. Ja, und die Deutschen sind ja relativ säkuläres Volk. Also natürlich, unsere Kirche hat immer noch unglaublich viel Einfluss, was überrascht. Aber es ist wirklich in Amerika ganz normal und dem kleinen Kaff, in dem ich da gelebt habe, 100.000 Einwohner, in Amerika keine Stadt, ist ein Dorf, gab es wirklich quasi keine Vereine, keine großen Sportvereine, keine Clubs für irgendwas, aber bestimmt 10 oder 15 verschiedene Kirchen, wo die sehr, sehr viel hingerannt sind, wo das ganze Sozialleben sich abgespielt hat und wo eben die Pfarrer und die Priester sehr, sehr viel Einfluss hatten. Das ist das eine, was man verstehen muss, dass die das wirklich leben, sehr konservativ sind, für uns dann eben schon zum Teil erzkonservativ, und auch eine ganz andere Arbeitseinstellung haben. Ich finde sie nicht zwingend besser. Naja, für die ist es eine 60-Stunden-Woche gar kein Ding. Ja, dann hast du 12 Stunden am Tag gearbeitet, da brauchst du dich noch nicht beschweren, hast du das ganze Wochenende noch frei gehabt. Ja, und so 30 Tage Urlaub oder 25 oder 20 kennen die alle nicht. Der normale amerikanische Arbeitnehmer hat, wenn er Glück hat, 5. Die Soldaten, die amerikanischen, waren da sehr privilegiert. Die hatten 10 Tage Urlaub im Jahr. Wobei man aber das Wochenende auch mitnehmen muss, wenn man die ganze Woche nimmt. Also eine ganze Woche frei haben, sind schon mal 7 Tage Urlaub.
Echt?
Ja. Ja.
Spannend. Okay.
Und die haben da ein größeres Abhängigkeitsverhältnis von der Obrigkeit. Und das hört sich witzig an, weil ich glaube, das sind wir aus deren Popkultur gar nicht gewöhnt. Und wir würden eher denken, ah nee, der Deutsche, der ist ein bisschen obrigkeitshöriger. Und wir machen eher das, was die anderen so vorgeben. Das ist bei denen viel, viel drastischer.
Interessant.
Ja, dass so das, was der Chef sagt, dass das dann auch gemacht wird und dass man das nicht in Frage stellt, weil man halt auch schneller gefeuert werden kann, weil das existenzielle Probleme verursacht. Und insgesamt fand ich auch zum Teil unbegründet, ich finde ja so, man kann viele verschiedene Völker auf dieser Welt, Deutsche, Franzosen, Polen, Russen, aber auch Amerikaner mit einem oder zwei wenigen Worten einsortieren, mit so Gefühl. Ja. Und bei den Amerikanern war auch damals schon, auch 2010 schon das vorherrschende Gefühl, was die wirklich massiv beeinflusst hat, Angst. Angst vor allem, Paranoia. In Texas hat jeder im Auto 2, 3 Knarren, zu Hause sowieso. Gute Freunde von mir, da war das ganz normal, der hat uns seine Waffensammlung gezeigt mit 50 Pistolen und Gewehren und dem alles, was toll ist.
Wo du als Deutscher so leichte Beklemmung kriegst, so. Ist ja keine Briefkartensammlung und Briefmarkensammlung.
Aber das ist halt bei denen so. Und dann haben die Angst vor allem von außen, vor denen. Und damit sind sie natürlich auch sehr leicht manipulierbar, was ja dann gelungen ist.
Nicola, in dem Kontext gibt es ja einen Begriff German Angst. Also ich hatte jetzt getippt, dass die Deutschen in der Hinsicht deutlich ängstlicher wirken sollten. Es gibt einen neuen Index, oder wie ist das jetzt neu, ein Unsicherheitsindex. Und bei diesem Unsicherheitsindex kannst du sehen, wie oft der Begriff Unsicherheit und verwandte Begriffe in der Presse und in der Kommunikation erscheinen und die Deutschen outperformen da alle. Ja, und das ist super spannend, deswegen war ich jetzt total überrascht,
ja,
dass du sagst, dass die deutlich ängstlicher sind.
Unglaublich. Ich glaube, es ist der Mismatch zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Weil wir ja auch immer so gerne jammern als Deutschen. Es ist alles so schlecht bei uns und überall anders. Es ist besser. Gestern habe ich wieder einen Post auf LinkedIn gesehen. Da hat irgendeiner behauptet, Deutschland wäre das Armenhaus Europas und wir hätten am wenigsten Geld von allen. Ich sage, fahr doch mal rum. Ja, und guck dir an, wie es in anderen Ländern aussieht. Bei uns ist eher dieser Pessimismus. Ja, ich denke, oh, es ist alles und es geht aber nur den Bach runter. Und wenn man sich es objektiv anschaut, geht es uns ganz schön gut. Aber ich empfehle die Deutschen überhaupt nicht als ängstliches Volk, sondern vielleicht eher eben so im Meckern und es wird alles schlecht. Aber es ist so schlecht ist es nämlich noch gar nicht. Und wir brauchen das, glaube ich, ehrlicherweise auch, um so ein bisschen den Hintern hochzukriegen. Ja? Wenn es zu gemütlich ist und zu schön ist in Deutschland, dann wären wir mal gleich sehr entspannt. Ja? Und so haben wir dann da diese Balance. Ich finde deswegen, das wollte ich ja vorher sagen, dieses Gemecker hat manchmal was Positives. Im Englischen wiederum würde man sagen, the squeaky wheel gets the grease. Also da, wo es quietscht, wird ja auch hingeschaut. Und wenn man sich so ein bisschen vorbeschwert, also wir beschweren uns schon, dass es schlecht ist, bevor es eigentlich schlecht ist, haben wir manchmal ja den Effekt, dass sich dann schon drum gekümmert wird, bevor es wirklich richtig schief geht.
Hast du nicht das Gefühl, dass wir uns zurzeit jetzt als Deutschland ein bisschen zu sehr im eigenen Mitleid suhlen und die anderen an uns ein bisschen vorbeiziehen? Ja, ich meine, wenn man jetzt KI-Forschung anschaut, du bist jetzt Astronautin Reserve, aber trotzdem, wenn man jetzt die Weltall-Fortschritte ansieht, sozusagen die gravierenden Metatrends, dann sind wir jetzt aktuell nicht mehr so an der Spitze zu finden, obwohl wir eine Spitzennation sind, auch was Wissenschaft und Performance der letzten Hunderte von Jahren darstellt.
Ja, 50-50. Es gibt da einen harten Cut zwischen gesellschaftlicher Wahrnehmung und das, was unsere Politik macht auf der einen Seite und das, was clevere Leute, clevere Familienunternehmer oder Mittelständler in Deutschland machen. Weil gesellschaftlich ist es wirklich so, wie du sagst, oh, es ist alles so schlecht und lass mal nichts reißen. Und dann haben wir ja unsere Solarpanelindustrie zerstört, weil es uns alles irgendwie über den Kopf gewachsen ist. Und wir mussten irgendwelche Regularien machen, die niemanden weitergebracht haben. Und oh, zu viel in Forschung und Zukunft investieren, das ist alles ganz, ganz gefährlich als Politiker. Und dann haben wir unglaublich schlaue, clevere, motivierte Menschen in diesem Land, die in verschiedenen Branchen, aber Metall, alles, was Feinmechanik ist, verarbeitende Industrie, alles, was so Zulieferer immer noch sind für Automobilbauer, die man auch in der Luftfahrt ja brauchen kann, Luftfahrt, Raumfahrt, sind wir richtig gut und weltweit geschätzt. Also es gibt mehrere Unternehmen in Deutschland, die Zulieferer sind für SpaceX und auch als einzige auf dieser Welt diese Technologien beherrschen. Wir sind auch, sag ich mal, was das Wissen angeht, in der Pharmaindustrie wahnsinnig weit vorne. Und wir heben diese Potenziale nicht perfekt. Ja, man sagt, ja, also die schlauen Menschen sitzen hier, produziert wird es dann irgendwo in Asien. Macht ja auch Sinn, ja, weil Kostendruck ist da in der Versicherungsbranche bei den Medizinern. Wenn man dann sieht, 2020 zum Beispiel, dass die natürlich dann aus Asien doch zuerst ihre eigenen Länder beliefern, ist immer diese Abhängigkeit, in der wir da schon noch stehen, ein Problem. Aber insgesamt ist da die Lage glaube ich, viel besser, als sie wahrgenommen wird. Ich habe dieses Privileg, woher weiß ich das alles, von den vielen Vorträgen und Workshops, die ich in den verschiedenen Branchen machen darf, wo ich sehr viel verschiedenen Austausch habe. Natürlich durch meinen eigenen Job. Ich bin Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik, im Rettungsdienst bei der ADAC Luftrettung in der Luft unterwegs. Da hat man sehr viele Berührungspunkte, da darf ich die alle kennenlernen. Wir haben jetzt auch aktuell wieder den Startversuch von ESA Aerospace, die aus Schweden raus die erste Rakete ins All schießen wollen. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt haben sie es mal verschoben, mal sehen. Das wird halt nicht so gerne wahrgenommen, weil lieber der Misserfolg gefeiert wird und Beschwerden geklickt werden. Ja, und Clickbait auch für Journalisten ist halt immer das Negative, nicht diese ganzen coolen Erfolge. Und das sollten wir, finde ich, noch mehr machen. Zu gucken, was läuft denn gut und wo können wir stärken und uns besser aufstellen. Auch persönlich, ne? Gesellschaftlich, unternehmerisch und persönlich.
Nicola, jetzt, wenn man deinen Lebenslauf so ein bisschen von außen betrachtet, dann sieht das unglaublich geradlinig und extrem erfolgreich aus. Ja, und da ist es sehr, sehr viel Arbeit, Einsatz, Mut, ja, also einen Schritt zu wagen. Ich weiß nicht, kennst du den Begriff Serendipität?
Ja.
Das ist, wenn die, wenn unerwartete Chancen entstehen, wo man nicht etwas gesehen hat, dann sieht man und handelt. Womit man aber quasi am Anfang gar nicht rechnen konnte. So ein Zufall, so ja. Penicillin wurde so erfunden, ja, Viagra wurde so erfunden. Ja, also ungefähr 40% aller gravierenden Erfindungen kamen durch diese Serendipität. Wenn du dein Leben so einwertest, wie groß war der Anteil von solchen Zufällen in deinem Leben, die unglaubliche Ausprägungen auf deine Weichenstellung hatte? Ne?
Na, 50-50, also 50% bestimmt mindestens. Wobei ich das vielleicht ein bisschen stoischer und entspannter sehe, dass das ja oft so gehen muss, weil wenn man einen Weg anfängt und losläuft, kannst du noch gar nicht alles kennen. Das heißt, man wird immer, egal auf welchem Weg man sich befindet, solche Opportunities, Möglichkeiten treffen und sagen, ach, das kann ich auch machen, cool, wusste ich gar nicht. Und dann ist halt immer der Unterschied zwischen den verschiedenen Menschengruppen, dass manche Menschen es halt dann einfach machen und sagen, cool, wusste ich nicht, lässig, mache ich. Und andere vielleicht ein bisschen zu geradlinig dann auf ihrem Weg sind und das eine, was sie sich am Anfang vorgenommen hatten, verfolgen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also bei mir war das immer so, dass ich gerne, dass ich nicht, noch nie mit dem Kopf durch die Wand gerannt bin und das versucht habe, weil mir das schon viel zu viel Energie wieder kosten würde, sondern immer geguckt habe, wo tun sich denn Türen auf? Ja, und wenn du halt, natürlich, man kann sich diese Türen ja auch schaffen, sind okay, ich möchte ungefähr dahin, ich tue die Dinge, die dafür Sinn machen, ich bereite mich gut vor, ich lerne was, ich studiere was, ich versuche in die richtige Richtung zu kommen, dann passiert das. Natürlich, wenn man zu Hause sitzt und gar nichts in die Richtung tut, ich möchte irgendeinen Beruf ergreifen und sich damit gar nicht beschäftigt, dann gibt es auch keine Serendipity. Dann tun sich diese Türen und Zufälle auch nicht auf. Aber wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und seinen Weg ein bisschen flexibel bleibt im Kopf, dann glaube ich, ist das so ein normales Fall. Okay, so 50% sind einfach Zufall, wo man auch mal jemanden getroffen hat, wo man weiß, ja, voll cool, lass uns das zusammen machen oder der hat einen Job oder du brauchst den als Arbeitnehmer. Das Leben.
Ich habe jetzt auch bei dir so einen Ratschlag gehört für, vor allem für junge Menschen, dass es immer auf die Partnerschaft ankommt, dass man einen richtigen Partner oder Partnerin findet, weil das so ein der prägendste Baustein fürs Leben ist.
Ja, vor allem in dem andersrum. Also, wenn man jetzt den richtigen Partner, Partnerin, ob das jetzt Frau, Mann ist, ob man Herr ist ja völlig egal, ne? Aber du hast jemanden an deiner Seite und der ist gut für dich, der befeuert einen in dem, was man tun möchte, der unterstützt einen, dann ist das super. Das Nächste, was darunter aber im Standard sozusagen kommen sollte, ist, die Dinge alleine zu machen. Zu sagen, ich habe das alleine drauf, ich brauche niemanden. Wenn man sich zu sehr darauf fokussiert, unbedingt jemanden haben zu wollen in einer romantischen Beziehung, aber auch als Freunde oder in der Firma, dann bleibt man oft an Menschen hängen, die einem nicht gut tun. Und also gerade in der Partnerschaft, ne, wenn man,
weil man aus der Schwäche heraus so etwas macht.
Ja,
ne?
Ja, oder aus dem, ich muss unbedingt jemanden haben oder ich kann mit mir selber nicht allein sein. Es ist am Anfang des Lebens schwierig zu lernen, ne, dass man mit sich selber alleine sein kann, dass man das auch mal aushält. Und dann hast du unter Umständen einen Partner, der einen voll ausbremst. Und dieses voll ausbremsen und Energiekosten, ich glaube, die meisten von uns kennen das, man hatte schon irgendwann mal so einen Partner. Man darf halt nur nicht an dem hängen bleiben, weil das macht es unglaublich schwierig. Und wir haben halt so im gesellschaftlichen Standard, dass jemand, ich sag mal spätestens ab 25, eher schon früher, in einer Partnerschaft zu sein hat. Und wenn du Single bist oder ledig, bist du
also ein
Problem behaftet. Ja, so wie, ja, wieso bist du denn? Und dann gibt es natürlich wieder so die Generation Frauen ab meinem Alter, über 40, über 45, die halt dann das gecheckt haben und gerne Single sind. Die sind dann auch wieder ein bisschen strange, die Cat Ladies. Das ist aber doch der Schlüssel zum Erfolg, es selber zu können und zu machen und dann aus dieser Stärke heraus auf Augenhöhe und sagen, okay, das ist voll cool, das passt gut zusammen, wir können uns gegenseitig gemeinsam nach oben bringen, aber ich brauche dich nicht zum Überleben.
Ist ja sehr spannend, weil ich glaube, die gesamte Forschung bestätigt, dass die Wahl des richtigen Partners und wie Warren Buffett sagte, es kann richtig teuer werden, einen richtigen oder einen falschen Partner zu finen, weil das geht in beide Richtungen. Einer kann dich quasi stärken, der andere kann dich runterziehen. Und die Frage der Resilienz und was mir am Stoizismus so gefällt, die Selbstverantwortung, es beginnt mit dir. Und du darfst nicht von außen so abhängig sein, dass du solche viele Kompromisse eingehst, um der Gesellschaft zu zeigen, dass du jemanden hast. Ja, weil dann hast du verloren eigentlich. Ja.
Ja, ich finde da, die Selbstverantwortung geht da extrem weit. Also auch, wenn sie jemanden haben, ne, der zuhört oder zusieht, oder auch sonst, sie sagen, ja, mein Mann, also ne, das ist mal aus der weiblichen Perspektive, der wollte das halt nie und der hat mich da immer aufgehalten. Sie sagen, nur, aber du hast dir den doch auch gesucht. Und wir haben das Privileg, in einem Land zu leben, wo man sich jederzeit umentscheiden kann. Als Mann, als Frau. Wenn ich sage, das war es noch nicht, dann kann ich das ändern. Und das liegt in meiner eigenen Verantwortung. Also auch die Wahl des Partners, auch wie gut mir mein Partner tut oder nicht, im persönlichen, romantischen Erleben, wie unternehmerisch, ist meine eigene Verantwortung.
Absolut. Und in diesem Kontext ist auch eine Frage, worauf es tatsächlich ankommt. Kommt es auf Talent? Kommt es auf Begabung? Kommt es auf Training? Auf die Motivation? Auf den Willen? Wie würdest du das einordnen? Was unterscheidet erfolgreiche von weniger erfolgreichen Menschen?
Ja, für mich persönlich kommt da ehrlicherweise immer zuerst die Definition von Erfolg. Ja, wo wollen wir denn? Also was meinen wir überhaupt damit? Weil klar, klassisch ist es, du hast eine tolle Position, hast viel Verantwortung, du verdienst viel Geld.
Hast und eine es gute gibt, Familie, hast gute Hobbys, je nachdem. Genau,
und das kann ja für manche Menschen auch Erfolg sein. Für mich ist der echte Erfolg ab dieser Schwelle, ich habe ein gutes Leben. Ja, hier müssen wir ehrlich sein, ein gewisses Minimum-Einkommen brauchst du, damit das Leben entspannt wird. Aber dann diese Lebenszufriedenheit. Zu sagen, ne, das ist ein netter Mann, nettes Kind, wir können alles machen, was wir so wollen und ich bin da einfach frei. So, das ist mein Erfolg. Und dann auch natürlich die Dinge zu erreichen, die ich halt da gerne tun wollte. Und dann ist der Erfolg für mich immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ein gewisse Minimumveranlagung hilft. Ja, ich glaube nicht, dass man in seinem Bereich der absolut Talentierteste sein muss. Sieht man auch bei Sportlern oder Musikern. Es macht den Einstieg leicht, aber es macht danach nicht den Unterschied. Und wenn man am Anfang feststellt, naja, es gibt schon Leute, denen fällt es am Anfang leichter, würde ich mich nicht entmutigen lassen. Nur wenn man ganz komplett talentfrei ist. Also ich wollte mal Sängerin werden oder Schauspielerin. Festgestellt, ich kann das gar nicht. Also null. Dann macht es schon Sinn, was anderes zu verfolgen. Und dann,
man versteht ja auch, dass man mit gewisser Körpergröße bei Lufthansa zum Beispiel nicht als Pilot arbeiten kann. Das ist ja auch angeboren. Ja? So, so wie man so schön sagt, man spielt mit den Karten, die einem das Schicksal zugeteilt hat. Ja,
ja, aber man spielt halt mit ihnen clever. Ne? Zu sagen, okay, ich wollte das ja dann trotzdem. Und dann ist es, jeder Weg kostet Energie. Es gibt diese Hacks und Abkürzungen nicht zu Dingen, die sich wirklich lohnen. Sondern ich kann halt immer nachschauen. Heutzutage ist es maximal einfach. Ich frage Google, ich frage ChatGPT, wie werde ich Pilot, wie werde ich das, wie mache ich das? Und dann spuckt er das schon aus, was man halt alles so machen muss. Oder wie werde ich Astronaut? Und dann ist es nur die Frage des Willens. Bin ich bereit, diese Dinge alle zu tun? Sagen, hey, ich möchte gern Marathon laufen. Solange man gesund ist, kann das jeder von uns. Nur bin ich bereit, mich so viel zu quälen für das Ziel. Und dann muss ich mir halt ein Ziel suchen, für das ich das bereit bin. Wenn ich denke, ja, ich will es eigentlich, aber so eigentlich alles geben dafür möchte ich nicht, ja, muss ich mir was anderes suchen. Und dann tue ich das und dann funktioniert es.
Und du sagst ja, Disziplin braucht langsames Denken. Ja,
ja, es gibt ja viele verschiedene Dinge. Und auch Interpretationen. Was ist Motivation? Was ist Disziplin? Disziplin, natürlich im ersten Mal, ist halt die Fähigkeit, das durchzuhalten. Ja? Auch wenn es mal wehtut, wenn man gerade keine Lust hat und so weiter. Und Menschen sind da sehr unterschiedlich veranlagt. Und ich habe festgestellt, wenn es mir das Ziel wert ist, dann habe ich das immer getan. Und diese Entscheidung liegt am Anfang. Ich habe auch schon einige Dinge in diesem Leben ehrlicherweise angefangen und nicht zu Ende gebracht, weil ich auf dem Weg gemerkt habe, also Kosten-Nutzen-Verhältnis hier gar nicht. Und wenn man dann mal drinsteigt, das funktioniert für mich auch immer gut, ist auch wie bei so einem Überlebenstraining, manchmal hilft es halt nichts. Dann kannst du mitten im Wald stehen und rumschreien, ja, und dann holt dich ja trotzdem keiner ab, dann musst du halt weitergehen. Dann merkt man, es geht natürlich immer. Ja, also man kann da immer noch mehr aus sich rausholen, wenn man es möchte. Und diesen Willen, sich zu erzwingen, das beginnt halt immer bei mir mit der Cleverness, wie zu sagen, ich suche mir was, wo ich das wirklich möchte.
Du sagst ja, zuerst Werte priorisieren, dann entscheiden.
Ja. Ja, das sind verschiedene Dinge, das kann ich auf diese philosophischen Fragen beziehen, eben möchte ich was Großes anfangen oder nicht. Das kann ich aufs Fliegen beziehen, wo ich sage, wenn ich mich in einen Kampfjet reinsetze, in einen Tornado, in einen Eurofighter, gehe ich durchaus ein gewisses Risiko ein. In Deutschland ehrlicherweise nicht so hoch, wir machen das sehr sicher, aber schon wahrscheinlich gefährlicher als einige andere Jobs, die man so haben kann. Dann ist es am Anfang die Frage eben, ist es mir das wert, passt das zu meinen Werten? Und dann, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, das ist es mir wert, ich gehe dieses Risiko ein, habe ich dann im Alltag, wenn ich dieses Risiko bewusst eingegangen bin, so ein ganz anderes Wertegerüst zu sagen, okay, jetzt bin ich ja kein Adrenalin-Junkie, ich tue gerade etwas Gefährliches oder ich habe großes Investment gemacht oder ich habe ein Start-up gegründet. Es können viele verschiedene Dinge sein, mit viel eigenem Geld zum Beispiel. Dann muss ich in diesem Risiko relativ clever agieren und mir vorher, das ist ganz wichtig bei uns, überlegen, eben was ist denn mein Ziel und was sind die Werte, die dazu gehören, damit ich mich dann im Einzelfall schnell entscheiden kann. Zum Beispiel, wenn wir es jetzt mal drastisch machen, ich war in dieser Situation nie in der Realität, gedanklich oft. Was machst du, wenn du in einem Eurofighter sitzt? Was mache ich, wenn ich da drin sitze und ich habe ein größeres technisches Problem oder ich habe halt einen Fehler gemacht und jetzt sozusagen droht der abzustürzen, irgendwie auf ein Dorf oder Kindergarten, ja, oder so. Dann kann ich nicht, und da geht es um vielleicht nur wenige Sekunden, wo ich Entscheidungen mit wirklich großer Tragweite treffen muss. Im Business hat man ehrlicherweise manchmal schon einen Tag Zeit oder länger, aber trotzdem, wenn ich das einfach so in der Sekunde entscheide, würde wahrscheinlich Quatsch rauskommen, auch Dinge, die ich unter Umständen dann lange bereue. Und ich muss mir vorher überlegen, was sind denn meine Werte, meine Prioritäten im Leben, das Leben anderer Menschen, mein eigenes und dann irgendwann das Geld, was die Technik gekostet hat oder. Oder möchte ich mit meinem Unternehmen oder selber als Mensch möglichst viel Geld verdienen? Oder möchte ich möglichst viel sozialen Impact haben? Möchte ich anderen was Gutes tun? Und da ist es wichtig und das ganz Schwierige für uns Menschen, dass wir uns nicht selber belügen. Weil gerade eben so unternehmerisch möchte man gerne von sich selber eine sehr hohe Meinung haben. Zu sagen, hey, ich mache das für den Impact und wir sind alle so nice miteinander und wir sind alle eine große Family. Ja, wenn das im Kern nicht stimmt, sondern wenn man im Kern Bock drauf hat, richtig Geld zu verdienen und das Unternehmen möglichst groß zu machen und ein Unicorn zu werden oder so, dann sollte man sich das auch eingestehen. Dann treffe ich die besseren Entscheidungen, die nachhaltig mich zu mehr Erfolg führen. Und es ist alles okay. Das muss man auch sagen, man muss sich halt von dieser gesellschaftlichen Geschichte ein bisschen lösen, zu sagen, naja, na klar, Gesellschaft ist das ein bisschen verpönt. Ich habe voll Bock darauf, möglichst viel Geld zu verdienen. Es ist auch nicht meins, aber für andere kann das ja trotzdem okay sein. Ja. Und genauso ist es bei anderen Entscheidungen, die ich mit Tragweite treffe. Da muss ich halt selber mit mir im Reinen sein.
Nicola, viele sprechen über diese Werte. Wie kann man das, sagen, realistisch reflektieren und eigene Wertrangordnung schaffen, dass sie sowohl greifbar, aber auch ehrlich ist? Hast du da eine Übung oder eine Überlegung, wie man das anstellen kann?
Ja, also eine einzelne klassische Übung ist da schwierig. Es ist für uns Menschen eine schwierige Kombination aus Selbstbeobachtung und Ehrlichkeit eben mit sich selber, weil wir diese zwei verschiedenen Varianten, wie ich also gerade gesagt habe, von uns haben. Wir haben dieses eine Idealbild von uns, wie wir gerne wären, wie wir das Gefühl haben, dass wir möglichst viel wert wären als Mensch und das, wie wir halt wirklich sind, mit unseren dann davon abweichenden Interessen, Wünschen und Zielen. Und das andere ist halt, sich selber wirklich zu beobachten, ne, so ab 10, 15 Jahren alt, was macht mir wirklich Spaß? Ich hatte das immer, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, prokrastinieren ja alle gerne. Du hast eine Aufgabe, musst irgendein Konzept schreiben, musst für die Uni was schreiben, musst in der Arbeit irgendwas tun und du willst dich so ein bisschen dafür drücken. Was ist denn so der Default, was man dann gerne macht? Ja, wo, in welche Aufgaben machst du gerne, welche Hobbys, welches Ehrenamt, wo du einfach gerne hingehst, ja, okay, geil, jetzt darf ich das endlich wieder machen. Und dann sich zu fragen, warum? Was ist das, was mir daran gefällt? Ich war zum Beispiel sehr lange, also ich komme aus einer Akademikerfamilie, meine Eltern haben beide studiert, da war immer völlig klar, man studiert halt, man macht irgend sowas in die Richtung. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, über irgendwas anderes nachzudenken. Und habe dann so über die letzten 20 Jahre festgestellt, was mir wahnsinnig Spaß macht, sozusagen als Hobby in der Freizeit, ist alles, was man mit den Händen macht und wo man so ein direktes Ergebnis sieht. Also, ja, Lego bauen, Kuchen backen, stricken, witzigerweise malen nach Zahlen, so Zeug, ja.
Süß.
Ja, ist süß, ne? Aber hatte für mich in der Metaebene Chance zu sagen, okay, wenn ich das direkte Ergebnis meiner Arbeit sehe, dann geht es mir besser. Und das sind Dinge, die ich gerne mache. Das ist jetzt ehrlicherweise keine so überkrasse Erkenntnis, weil die meisten, wir sind fast alle so gepolt.
Also Selbstwirksamkeit zu erfahren, sehr schnell, ja, das ist die, das,
was ja, zählt. Und dieses Ergebnis zu sehen. Und deswegen sind Handwerker oft nicht immer dann nachhaltig glücklicher als Menschen, die den ganzen Tag nur im Büro ohne Meetings sitzen. Aber das dann zu nehmen als Selbsterkenntnis ein bisschen mit einzubauen. Ja, und deswegen bin ich sehr gerne dann irgendwann auch von der Bundeswehr in den Rettungsdienst gewechselt. Es ist eine ähnliche Art zu fliegen. Es hat eigentlich einen ähnlichen gesellschaftlichen Sinn. Aber ich sehe jetzt jeden Tag das Ergebnis meiner Arbeit. Wir holen einen kranken Patienten, einen verunfallten Patienten irgendwo ab und bringen den wohin, direkt, erlebbar, wo es dem dann hoffentlich besser geht. Und man macht das dreiviertel Stunde und dann ist auch wieder gut. Das ist für mich so viel wert, dass ich dafür auch, dass ich da viel Geld verzichtet habe und so. Also das macht richtig Freude.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Nicola, wenn man jetzt einen Hubschrauber bestellt, ja, und du dann kommst, dann findest du meistens etwas richtig Tragisches vor. Wie gehst du damit um, wenn man das wirklich sieht, vor allem jetzt, ich würde sagen, bei einem Autounfall, wo du häufig ja bestimmt gerufen wirst?
Ja. Ja,
wie lässt du das an dich nicht nah rankommen? Ich meine, das ist ja nicht nur Gewöhnung, sondern das ist auch innere Haltung und ich weiß nicht, Abstumpfen, wie siehst du das?
Also gibt es natürlich auch Kollegen, die das so machen, sehe ich gar nicht so. Ich finde das sehr schön, wie du die Frage gerade gestellt hast, weil sie ist so die klassische Variante, wie Menschen darüber nachdenken, zu sagen, dass es tragisch ist, was da passiert und dass man es nicht an sich ranlassen sollte. Mhm. Und tatsächlich sehe ich beides im Normalfall anders. Weil die Dinge, die passieren, sind ja ein ganz normaler Teil unseres Lebens und des Alltags von Menschen. Und natürlich, wir sehen das meistens jetzt nicht ständig jeden Tag. Es passiert aber ständig und jeden Tag. Jeden Tag passieren in Deutschland Autounfälle. Sie stehen nur im Gegensatz zum Flugzeugunfall nicht alle in der Zeitung. Weil wenn sie alle in der Zeitung stehen würden, würden wir alle kein Auto mehr fahren. Und für mich ist das eher der Rettungsdienst so eine Erdung, so eine Verbindung mit dem echten Leben, was auch passieren kann, macht sehr viel Perspektive, weil dann kann ich nach Hause gehen und verstehen, bei mir sind alle gesund. Auch wenn mein Ehemann.
Memento mori, die Dankbarkeit fürs eigene Leben.
Maximal dankbar, weil dann, weißt du, manchmal nervt mich mein Mann auch. Ja, ich bin auch verheiratet und natürlich, wir können das auch gut. Ehemann, Ehefrau nervt sich mal. Dann denkst du, okay. Schau, aber es sind alle gesund, jeder hat einen Job. So, wir haben.
Was für ein Privileg.
Ja, mega. Und das so ein bisschen einzuordnen. Und dann muss man auch dazu sagen, es ist nicht alles immer, was wir sehen, super tragisch und dramatisch. Für die einzelne Person oft schon zu sagen, ich habe einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, einen Autounfall. Aber das System, das Gesundheitssystem in Deutschland ist eines, und das glauben mir die meisten nicht, eines der besten auf dieser Welt. Es kommen, wenn du einen relativ schweren Autounfall hast, innerhalb von 5 bis 10 Minuten, mitten auf dem Land, maximal 15 Minuten, 10, 20, 30 Leute, die alle richtig gut ausgebildet sind, die dir gerne helfen möchten. Niemand will Geld von dir. Du wirst ins Krankenhaus geflogen, niemand will irgendwas von dir. Und dann wird dir sehr kompetent geholfen. Und wenn man den Menschen helfen kann, wird ihnen bei uns auch meistens gut geholfen. Und spätestens nach ein paar Wochen werden die meisten aus dem Krankenhaus wieder entlassen und können wieder ein normales Leben leben. Und dann ist es schon auch so bei den, für die zweite Frage, bei den schweren Dingen, ich finde Empathie und das mitzuerleben nicht falsch. Also es gibt da wenig, wo ich mir denke, so ich lasse das schon an mich ran, deswegen mache ich es ja. Daraus, dass es mir wichtig ist, diesen Menschen zu helfen, dass ich ihren Schmerz sehe und dass wir versuchen, es besser zu machen, ziehe ich viel Motivation für meinen Job. Bis zu einem gewissen Grad, was für uns alle im Rettungsdienst immer sehr schwierig ist, gerade für die Menschen, die Kinder haben wie ich. Es sind Themen mit Kindern, weil das natürlich, ich glaube, das können alle nachvollziehen. Ja? Aber auch da kann man dann oft mit Empathie und Motivation gute Ergebnisse für die erreichen. Und es ist einfach schon immer in der Geschichte der Menschheit, Leid zu mindern, zu verringern, eine große Motivation gewesen. Die ganze moderne Medizin baut darauf, dass Menschen Penicillin gefunden haben, genutzt haben, Impfungen erfunden haben. Und die Verbesserungen, die wir da erreicht haben als Menschheit die letzten 200 Jahre, sind ja unglaublich. Krebs ist oft in der überwiegenden Zahl der Fälle keine absolute Todesdiagnose mehr. HIV auch nicht. Viele von den Dingen, die früher Kinderkrankheiten, muss ich sagen, ob mein Kind 5 Jahre alt wird, das werden wir sehen. Lebst du heute in Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit, dass kannst du dich drauf verlassen eigentlich. Ja? 99,9% aller Kinder bei uns werden über 5 Jahre alt. Und das ist schon cool. Das kann ich sehr schätzen und mich deswegen der Negativität vieler Menschen, dass es so dem Ende zugeht mit der Welt, nicht anschließen. Aus dem Rettungsdienst heraus.
Wir leben ja in der besten Zeit der Menschengeschichte, auch in einem der besten Länder, wo man leben kann. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Welt untergeht. Und da kommt ja dieser Begriff Resilienz oder jetzt, ich würde mit Nassim Taleb Antifragilität sprechen. Jetzt, wie stehst du zu diesem Begriff? Ich meine, du bist auch permanent in so einem hochresilienten Umfeld unterwegs. Kann man Resilienz trainieren? Ist das jetzt nur angeboren und dann einfach genetisch bedingt? Oder gibt es Übungen, die einen stärken können?
Ich bin ein großer Verfechter davon zu glauben, dass man fast alles im Leben lernen kann und auch lernen muss, dass sehr wenig angeboren ist. Vor allem, damit es dann als Erwachsener gut ausgeprägt ist. Ja, manche Kiddies sind unterschiedlich, aber am Ende muss das alles üben und nutzen und Resilienz auch. Und das eine ist ja, sag ich mal, die erste große Krise, die einen irgendwann mal im Leben trifft, als junger Erwachsener, egal was das ist, dass man eine Ausbildung oder ein Studium abbrechen muss oder dass man mal verlassen wird oder dass mit dem Job nicht so klappt, ist ja meistens noch sehr weltbewegend, große Existenzkrise. Und wenn man dann über die Jahre hinweg 5, 6, 7, 8 Krisen mitmacht, eigene und Weltwirtschaftskrisen und irgendwann ist ja komm, die nächste Krise kriegen wir jetzt auch noch hin, es ist immer irgendwie weitergegangen und das ist so. Und für mich sind es 2 verschiedene Quellen für Resilienz und dann, wie du es angesprochen hast, Antifragilität. Das ist sozusagen noch weiter gedacht ja, als Konzept. Also Resilienz bedeutet ja, ich bin auf so einer guten Mittellinie unterwegs, dann passiert irgendwas und es geht nach unten und ich kann mich wieder auf diese Mittellinie heben und dann wieder auf normal Null weitermachen. Und Antifragilität als Konzept für den Menschen, aber ehrlicherweise auch aus dem Ingenieurwesen für mechanische Systeme, für Raumstationen, ist aus diesen Fehlern, Krisen, Risiko zu lernen und das ganze System besser zu machen und gestärkt daraus hervorzugehen. Was ja oft tatsächlich so ist. Ne? Ich eben sage, wenn du es 5-mal gemacht hast, irgendwann sagst du, okay, fuck it, ist halt die nächste Krise, whatever. Da bin ich eben schon in dieser Antifragilität. So, es sind zwei Dinge für mich. Das eine ist, sich schon logisch intellektuell mit diesen Dingen zu beschäftigen, Wissen und Verständnis zu sammeln, zu sagen eben, nein, auch wenn ihr das alle behauptet, weil ihr damit Zeitungen verkauft, es ist nicht die schlimmste Phase in der Geschichte der Menschheit. Ja, im Einzelnen, im Kleinen Perspektive haben wir seit 80 Jahren Frieden in Westeuropa. Ne, sehen wir mal, auf dem Balkan wissen wir, gab es Krieg, in der Ukraine ist gerade Krieg, aber in unserer kleinen Bubble ist seitdem Frieden. Und deswegen ist das für uns das Normal, aber es ist nicht in der Menschheitsgeschichte das Normal. Die Auseinandersetzungen, die Konflikte sind das Normale. Und eben auch diesen Wohlstand und das zu schätzen. Ich bin 2018, schon ein bisschen her, hatte ich noch kein Kind, mit dem Fahrrad von Köln über so alte Römerstraßen bis an den Gardasee geradelt. Und wenn man aus Köln kommt, Köln ist eine Stadt, in der habe ich damals gelebt, die ist 2000 Jahre alt, von den Römern gegründet, von Menschen mit einer anderen Religion, einer anderen Sprache, anderen Nationen, die es aber seitdem kontinuierlich gibt, egal was passiert ist, eben Wechsel der Nation, der Sprache, der Religion, Pest, Kriege, massive Kriege und wir sind immer noch da. Und die Kölner feiern das tatsächlich auch richtig. Und dann siehst du das auf diesen Straßen, man fährt dann durch Österreich, durch Italien. Ja, im Kleinen, im Alltag, im News-Cycle ist es alles immer ein Riesendrama. Aber die Menschheit an sich ist immer noch da und es geht bergauf, im Großen und Ganzen, wie so ein Aktienkurs, mal hoch, mal nieder, aber insgesamt geht es nach oben. Und dann kann man sich mal ein bisschen entspannen. Und dann eben im Kleinen wieder mit diesen anderen Fragen so, hey, fuck, jetzt ist es richtig schief gegangen. Okay, was habe ich an Ressourcen? Was kann ich tun? Wo kann ich hingehen? Und wirklich in dieser Selbstwirksamkeit zu leben und auch in dieser Selbstverantwortung. Also wenn man in der Krise steckt und sich denkt, boah, die anderen waren alle gemein mit mir und die haben mich hängen lassen und jetzt schreie ich nur nach außen nach Hilfe, dann bin ich, ja, mir fällt gerade nichts Besseres ein, so ein bisschen so ein abhängiges Opfer. Anstatt zu sagen, okay, fuck, was kann ich denn tun? Und meistens, wenn man anfängt, sich selbst zu helfen, wird es auch besser. Und dann findet man auch Leute, die einem da auf dem Weg wieder unterstützend was tun können. Was mir auch immer hilft, ja, das habe ich auch in meinem Buch lange geschrieben, ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden, ist, ich fluche sehr gerne. Ja, das ist ja... Das ist
laut?
Ja, oder laut. Okay. Ja, kommt drauf an.
Gut zu wissen, das heißt, wenn es mir Kontext auffällt an. Heute.
Nein, also ich kann das kontrollieren. Ich habe einen gewissen Sinn für gesellschaftlichen Kontext, das gesellschaftlich nicht besonders anerkannt, aber im Auto, im Flugzeug, als ich alleine drin saß, im Hubschrauber, mache ich es nicht so viel, aber das findet die Crew immer nicht so geil, mal so ein tiefes, herzliches Fuck loszulassen. Fuck. Hilft wahnsinnig, da so mal Stress loszulassen und die Situation anzunehmen. Ja? Und dann, also das letzte Mal, es ist nicht so lange her, dass ich mal persönlich richtig daneben gegriffen habe und einen richtigen Tiefschlag erlebt habe und so, ja, fuck. Und darf man sich auch mal kurz ärgern und das rauslassen. Und dann sozusagen mein Gegenmedizin ist dann so, ja, fuck it, dann machen wir es halt jetzt so. Aber wenn ich so nicht haben wollte und ich es halt blöd finde, fuck it, dann legen wir halt jetzt mal so los. Und dann mache ich es halt anders. Dann zu sagen, okay, geil wird's nicht, aber es kann schon gehen, wenn man Dinge so machen muss, wie sie nicht der eigenen Idealvorstellung entsprechen. Ja, und so, okay, jetzt machen wir es halt mal irgendwie, jetzt mach's ich irgendwie, auch wenn es mich nicht freut. Oh. Und dann, wenn ich dann wieder unterwegs bin, auf einem Weg, auch mit einem Job zum Beispiel, es gibt im Moment genug Menschen, die einen Job suchen, dann nimmst du halt mal irgendwas. Das ist besser, als daheim rumzusitzen. Mit jedem Tag, wo man daheim rumsitzt, wird es nicht besser. Nimmst mal irgendwas und dann legst du von da wieder los. Weil immer, wenn man aus dem Haus rauskommt und Menschen trifft, sehen wir wieder, ja, bei der Serendipität, dann triffst du auch wieder Gelegenheiten.
Ich bin absolut bei dir. Was mir auch sehr geholfen hat, ich weiß nicht, ob du Kierkegaard kennst, ja, wir leben vorwärts, wir stehen das Leben aber meist nur rückwärts. Und wenn du zurückblickst und sagst, da diese Niederlage zum Beispiel, wärst du 1,66 Meter und wärst du damals bei Lufthansa aufgenommen worden. Wer weiß, wo du jetzt wärst. Ja? Aber am Ende des Tages, der Weg, den du genommen hast, der ist ja absolut cool. Ja? Und wenn man dann schaut, wofür das gut war, weiß kein Mensch in dem Moment, wo es passiert, wenn du aber gewisse emotionale Distanz 3 Jahre später verspürst und dann zurückblickst und sagst, am Ende des Tages ist es zum Guten gewendet, wenn ich handle. Und da bin ich jetzt wieder bei der Selbstverantwortung und beim eigenen Handeln mit der Selbstwirksamkeit, wenn ich mich davon nicht runterziehen lasse und sage, okay, ich mache es weiter, wer weiß, wo das in 3 Jahren hinführt, werden wir es später feststellen. Und ich bin dem Leben dankbar, weil ich bei ein paar Niederlagen im Nachhinein die als Segen, auch wenn ich die nie wiederholen lassen würde, aber das war ein Segen, erstens in Bezug auf den Demut, geerdet zu bleiben, was auch eine Kunst ist, und in Bezug auf die Entwicklungen, für die man nun dankbar sein kann, und da ein bisschen Vertrauen ins Universum zu haben, hilft auch, vor allem wenn man dann handelt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein des Lebens.
Ja, ja, es ist, glaube ich, diese Kombination, dass man oft an diesem Punkt, wenn der erste Plan, den man sich super überlegt hat, nicht klappt, und man dann diesen Konflikt hat und diese Krise, sich noch mehr anstrengen muss und durch diese Anstrengung auf die besseren Ideen kommt. Das war für mich klassisch dieses Lufthansa-Thema. Ja, Lufthansa war halt einfach damals. Oder wäre einfach gewesen, weil die haben damals die Ausbildung bezahlt, da bewirbst du dich einmal, wirst du genommen, läufst du durch die Flugschule, bist in dem schönen Konzern und alles ist
gesichert
und in den Watte geparkt und man ist so aufgehoben. Und nachdem das nicht geklappt hat und ich dann auf der Suche nach Lösung mal alles angucken musste, ja, kann ich mir das selber leisten? Möchte ich es mir selber leisten? Kann ich zur Polizei gehen? Kann ich zur Bundeswehr gehen? Erst in dieser Suche ist mein Horizont da viel aufgegangen. Woran ich ehrlicherweise nicht glaube, es gibt auch ein paar Menschen, die daran glauben, ist so Schicksal, ja, dass das eben vorgezeichnet ist. Glaube ich gar nicht dran. Ich glaube, dass man Dinge daraus macht und dann eben rückwärts sich das so ergibt. Das war aber nicht von vornherein vorgesehen. Ja, also da glaube ich, ja, da glaube ich überhaupt nicht dran.
Nicola, glaubst du an freien Willen?
Nee, ich bin, ich habe schon gesagt, Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieurin, sehr technisch affin, sehr Physik interessiert, beschäftige mich viel mit so, ich habe da voll Bock, so Astrophysik und Quantenphysik.
Deswegen frage ich auch, weil das ist ja in dem Kontext eine spannende Frage. Ja,
ja, aber am Ende, also glaube ich gar nicht, dass es eine Alternative gibt, sozusagen, sondern es ist so und ich glaube, wir sind tatsächlich, was mir sehr viel Freiheit gibt, so unbedeutend in der Geschichte des Universums, in den Dingen, die sich da draußen so tun. Wir sind wie so, wenn wir so einen Ameisenhaufen angucken, denkst du ja, keine Ahnung, ob die Ameise freien Willen hat oder nicht, läuft halt da rum. So sind wir aus der Sicht des Universums, was mir tatsächlich den vollen freien Willen gibt, weil es völlig irrelevant ist. Es ist völlig egal für die Geschichte von allem, für die Geschichte der Menschheit, für die Geschichte des Universums, was ich mit meinem Leben mache. Es ist komplett bedeutungslos. Was? Und das hört sich jetzt erstmal sehr negativ an, aber unendlich Druck von mir. Das ist eigentlich, aber dann kann ich auch einfach das machen, was ich möchte, worauf ich Lust habe, wie ich das gestalten möchte. Und dann bin ich am Ende völlig frei. Und daran glaube ich. Und selbst wenn nicht, selbst wenn man sagt, okay, es gibt da irgendwelche Zusammenhänge, aus unserer Sicht entstehen sie ja in dem Kopf und wie ich mich entscheide. Und jede Ausrede, die sich jemand aussieht, meine Mama, mein Papa, die haben mich immer aufgehalten, das Universum hält mich auf, ja, whatever. Ab dem Moment, wo du 18 oder 20 bist, zählt es nicht mehr, zählt nur, was du selber machst. Was ich aber noch dazu sagen wollte, was ich schon finde, man darf sich auch mal scheiße fühlen. Und ich sage das ganz bewusst so, also man muss nicht immer nur in so Toxic Positivity immer alles nur positiv sehen oder jeden Rückschlag innerhalb von 2 Minuten wegstecken. Ich tatsächlich, ich will nicht sagen, ich genieße meine Rückschläge, was ist völlig falsche Wort, sondern ich bin dann auch mal richtig schlecht drauf und ich kann mich so richtig in so einem Misserfolg suhlen. Ja, und dann möpper ich den ganzen Tag rum und dann esse ich zu viel Eis und dann höre ich traurig melancholische Musik und ist alles ganz dramatisch, weil auch diesen Misserfolg oder so Scheitern zu spüren und zu erleben, hilft mir, Motivation zu finden, es beim nächsten Mal zu vermeiden. Ich bin halt so ein eher fauler Mensch vom Grund her. Und wenn sich alles immer gut anfühlen würde, hätte ich weniger Motivation, richtig was zu reißen. Und wenn man sagt, na, so ein Leben, ja, eben, wenn Scheitern für mich nicht schlecht wäre und ich das so wegdrücken würde, hätte ich weniger Motivation, da vorne zu gehen.
Man sagt ja, das spannende Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Ja, du sagst ja auch, dass Abenteuer für dich einen Wert an sich darstellen. Mhm. Ja. Und Nicola, vielleicht, weil du jetzt Toxic Positivity erwähnt hast, du warst ja eigentlich in seinem sehr, sehr männlich dominanten Umfeld unterwegs. Wie hast du das wahrgenommen, diese Toxic Masculinity oder positive Masculinity? Und wie viel davon musst du dir selbst aneignen, um gut zu sein in diesem und sie durchsetzen zu können? Musste man das überhaupt?
Ja, das ist eine lustige Frage. Die ist sehr vielschichtig. Ich musste gerade sehr lachen über Toxic Masculinity. Ich hatte ja nur mit Jetpiloten zu tun und Jetpiloten nur da und natürlich ein bisschen
Technik aus Top Gun direkt gezeichnet. Ja.
Und das ist nochmal, das ist glaube ich eine eigene Kategorie Maskulinität. Wobei man dieses Umfeld schon sehr genau kategorisieren muss, weil es ist Militär und es sind überwiegend Männer, aber es ist auch Luftfahrt und Fliegerei an hochtechnischen Maschinen, die eine extrem professionelle Umgebung erfordern, erzwingen. Und die Menschen werden auch so ausgesucht. Und ich habe vor kurzem, ich glaube auf LinkedIn, irgendwo online, mal wieder einen Bericht gesehen über ja, sexuelle Übergriffe, solche Dinge bei der Bundeswehr, die in den Berichten tatsächlich sehr drastisch über die Stränge geschlagen sind. Das ist eine Welt, die kann ich nicht nachvollziehen, weil das habe ich bei der Bundeswehr überhaupt nicht vorgefunden. Nie. Ich habe auch innerhalb unserer Community und dieser Geschichten da null Vorurteile gegen irgendwen gefunden. Ich meine, manche Menschen waren ein bisschen komisch drauf, weil du die in jedem Umfeld hast und ich mochte manche mehr als andere oder die mich auch. Aber die Technik an sich macht die Sache komplett bias-free, vorurteilsfrei. Weil es ist so wichtig und so kritisch, die Fliegerei. Ja, wenn wir einen Fehler machen, im Worst-Case-Szenario stirbt jemand. Und die Menschen, die die Entscheidungen treffen, wer darf im Cockpit sitzen, wer darf neben mir fliegen, sind selbst betroffen. Ja, es ist nicht der Arzt, der den anderen umbringt, sondern es ist der Pilot, der unter Umständen selbst betroffen ist. Und dann leisten wir uns das nicht, sagen, yes, mein Buddy, der ist 1,80 Meter super männlich, lässt den neben mir fliegen, wenn der nichts drauf hat. Wenn er nichts drauf hat, darf er da nicht fliegen. Und wenn wir da eine kleine junge Frau haben oder jemand Schwules oder Trans oder whatever, solange die das drauf haben, sind die da wahnsinnig gerne gesehen. Und das war tatsächlich das einzige Unterscheidungsmerkmal, das wir da genommen haben. Und alle Beispiele, die ich gerade gebracht habe, dürfen da fliegen. Also schwarze Menschen, Frauen, Schwule, Trans, hatten wir alles. Ganz normal, hat am Ende da auch niemanden groß interessiert. Ja, weil es darum nicht ging. Wir waren immer so, ist mega, ich habe es geliebt. Ja, und habe dann auch lange gedacht, dieses sozusagen Gelaber um die Frauen und die Frauenrechte ist auch ein bisschen übertrieben. Ne? Der Kampf liegt hinter uns, wir haben den gewonnen. Bin dann raus ins Zivile und in die deutsche Raumfahrt und habe festgestellt, fuck, okay, ich lebte in einer schönen Bubble. Und das hört sich jetzt bestimmt wirklich komisch an für ein paar, aber die Bundeswehr, die Luftwaffe, in der ich da war, war da eine komplett coole Bubble. Und da kannst du auch, Alter, ich werde auch öfter gefragt, von, ey, dann kann ich meine Frau, meine Tochter dahin schicken. Ich habe da gedacht, ja, in die Fliegerei auf jeden Fall, ja. In andere Bereiche weiß ich nicht. Die Bundeswehr hat 200.000 Mitarbeiter, ist ein riesiger, großer, alter deutscher Konzern. Gibt vielleicht auch andere Bereiche. Ich fand es da mega. Ich fand es auch, man ist halt immer ja dann die Hände im Korb, ne? Und wie so ein Mann, wenn er der Hahn im Korb sein darf. Wenn man der Exot ist, hat man auch immer ein paar Exoten-Benefits. Man hat auch ein paar Nachteile, man wird immer mehr gesehen. Immer. Ja.
Man ist bemerkenswert, ja, und dann wird man bemerkt, ja, und dann ist das, muss man damit klarkommen. Ja.
Mit allem, was man gut macht, wurde ich mehr gesehen, mit allem, was ich schlecht gemacht habe, konnte ich mich nicht verstecken. Wie die Waage dann ausfällt am Ende, lag da sehr an uns selber.
Und dieses Thema, dass jetzt unglaublich schlechte Berichte über etwas gemacht werden, man darf ja nicht vergessen, die 200.000 Menschen. Es reicht vollkommen aus, wenn 0,1% irgendwelche Themen hat, das sind dann 100, 200 Menschen, die 99,99% dann ins schlechte Licht rücken. Aber da muss man halt die Verhältnisse sehen. Ja, das ist auch wichtig. Ja.
Die Verhältnisse und ich glaube immer so ein Verständnis für Gruppendynamiken haben. Mhm. Weil es sind ganz selten, auch alle, die betroffen sind, dann schlechte Menschen. Ne? Sondern die ist eine Gruppe, das sind ein, zwei, ja, die da echt nicht hingehören. Die sozusagen in der Plattendefinition schlecht sind. Die zu viel Einfluss auf die anderen kriegen, wo es die Gruppe, das System nicht geschafft hat, die einzufangen, zu isolieren und irgendwie was mit denen zu machen. Ja, wie auch immer man das Problem dann löst, sondern sich so runterreißen lässt. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, den hast du im Unternehmen oft, vielleicht auch in anderen Dingen. Ne? Aber du hast ein gutes Team und es läuft und hast ein, zwei neu, die kommen von außen rein oder bei ein, zwei Leuten kippt die Stimmung, du hast nicht genau aufgepasst, die sind zu überfordert, zu gestresst. Und dann können ein oder zwei eine ganze große Gruppe von 20, von 50 Leuten da
ins Verderben führen.
Ja, ich habe gerade versucht, ein anderes Wort als Verderben, aber ja, wirklich ins Verderben führen. Und dann ist es unglaublich schwierig, das wieder einzufangen.
Nicola, hast du dich mit der israelischen Armee beschäftigt? Weil die ja unglaublich viele Frauen beschäftigen, auch in der Fliegerei. Das ist so die Jetkampfpilotinnen, sind ja sehr, sehr viele.
Ja. Das ist natürlich auch, das ist ein schwieriges Thema. Also wir hatten auch viel Austausch mit den Israelis. Es gibt da, und das fand ich immer mega, und da waren wir sehr geschichtsbewusst, gerade zwischen 2010 und 2020 viel Austausch, deutsche, israelische Luftwaffe, weil die jeweiligen Luftwaffenchefs gut miteinander befreundet waren, auch persönlich. Die haben uns hier besucht. Wir hatten da unten Austausche, nicht ich, aber andere Leute durften da mitfliegen. Wir wurden da ausgebildet. Die haben auch sehr, sehr gute Technik. Und die haben, nachdem sie seit 75 Jahren kontinuierlich im Einsatz sind, im Gegensatz zu den Deutschen, ein ganz anderes Verständnis. Es ist die einzige Armee der Welt, die ich kenne, bei der Menschen überwiegend, bestimmt auch nicht alle, aber überwiegend tatsächlich nach Leistung gefördert werden. Und der Staffelchef, der die Gruppe anführt, wirklich auch der sein soll oder diejenige, die am meisten drauf hat. Also okay. Normalerweise der
Weil
Beste.
Weil das geht ums Leben, ja? Wie du das davor gesagt hast. Im Grenzbereich kommt es auf die Leistung drauf an und nicht mehr auf gute Größe oder gute Connections. Ja,
ja, und wenn es wirklich um was geht, brauchst du bei einer Führungskraft auch immer diese Kombination aus fachlicher Ahnung und Persönlichkeit. Ich kann die führen, die folgen mir, die fliegen mir hinterher, aber ich weiß doch, was wir hier tun. Wenn es nicht drauf ankommt, ne, dann kann man auch sich ein bisschen anders durchwurschteln. Das tun natürlich viele in Deutschland, Bundeswehr und im Unternehmen. Und dann merkt man es halt nicht so. Und fast alle Armeen dieser Welt, ob jetzt Bundeswehr oder US Air Force, die sind alle im Grunde sich sehr ähnlich in diesen Strukturen, im Beamtentun, im Denken, in dem wer wann wie befördert wird. Mal gute Leute, mal schlechte Leute. Machen die Israelis nicht. Habe ich noch nie kennengelernt. Die haben wirklich die Top-Leute vorne. Weil die Mannschaft ist auch nicht akzeptiert, von jemandem irgendwo hingeführt zu werden, der nichts drauf hat. Ja, aber die anderen fangen gleich schießen an. Jetzt ist natürlich die Kehrseite der Medaille da, dass die halt seit 70 Jahren im Konflikt sind und das nicht gelöst kriegen. Und für mich, lieber habe ich eine mittelgute Führungskraft und es wird nicht auf mich geschossen, als Topmann, aber ständig Krise und Krieg. Und dann ist natürlich, und ich verstehe das menschlich auch wahnsinnig da unten, wenn du so lange einen Konflikt miteinander hast, das ist ja auch eine toxische Beziehung, dann gibt es keine gute Seite mehr, es gibt keine böse, es gibt keine Gewinner mehr. Es ist eine Riesenshitshow. Und das zu lösen, tut man sich von außen auch immer leicht. Das ist wie man anderen Menschen Beziehungs- oder Karriere-Tipps gezählt. Mach doch einfach, du, bist du dabei? Ist es dein Leben? Halt doch mal eine sehr verfahrene Situation, um die ich die da unten nicht beneide, wo ich tatsächlich für alle Seiten Verständnis habe und das sehr schwierig finde. Ist ja natürlich auch bei den Amis auch so, muss man auch sagen, habe ich auch immer so gesehen, ist die größte Armee der Welt, die fähigste, ich weiß nicht, vielleicht zahlenmäßig haben die Chinesen zwischen 3 Soldaten mehr, aber natürlich die Amerikaner mit 10 oder 12 Flugzeugträgergruppen und so im Zeug eine riesen Streitmacht. Aber sie haben sie halt auch immer benutzt. Deswegen ist sie so groß. Weil sie so groß ist, benutzen sie sie auch ständig. Ja? Es ist in beide Richtungen Dilemma. Und auch das ist halt wieder Kacke. Natürlich, du bist da als Soldat, du fliegst die modernsten Flugzeuge der Welt, die tollsten Raketensysteme. darfst dafür ständig in irgendwelchen Staaten rumspringen, in denen es zu viel Sand hat. War ich lieber bei der deutschen Bundeswehr, ganz ehrlich. Also.
Nicola, aber du hast jetzt davor diese interessante Metapher in Bezug auf die Führungsqualität angesprochen. Das heißt, wenn man jetzt nicht im Grenzbereich unterwegs ist, ist es nicht unbedingt so, dass da die Besten oben ankommen. Du hast ja sowieso eine kritische Haltung zum Leadership in der Breite. Kannst du vielleicht aus deiner Perspektive die Frage beantworten, was ist Leadership und warum so wenig gute Leader da draußen sind?
Eigentlich habe ich gar keine kritische Haltung dazu. Es ist dann nur im Erleben und sich umgucken festzustellen, gibt aber nicht viele Leute, die da was drauf haben. Mm. Oder dann wird oft gesagt, ja, der Herr so und so, der führt schon seit 30 Jahren, ist ein toller Chef. Ja, so. Nur weil man was seit 30 Jahren macht, heißt nicht, dass man es seit 30 Jahren gut macht. Sondern nur, wenn man seit 30 Jahren dabei was dazu lernt, hast du eine Chance, dass du den Job ganz gut machst. So, Leadership, ja, Führungsstärke ist ja immer so eine Kombination, aber am Ende ist es, dass ich mit meinem Team, mit meiner Mannschaft das Ziel erreiche, was ich mir gesetzt habe. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es ist im Krankenhaus ein anderer Kontext als in der produzierenden Wirtschaft. Aber das ist ja immer das erste Spannende, dass einem überhaupt klar ist, was ist denn unser Ziel? Ja, das ist das erste Wichtige. Das muss ich als Chef vorgeben. Auf welchen Gipfel laufen wir denn, wenn wir mal so eine Analogie machen? Wollen wir auf den Mont Blanc? Wollen wir auf den Everest? Oder wollen wir nur irgendwie auf den Feldberg? Nichts gegen die Baden-Württemberg. Ist auch ein Berg.
Entschuldigung, das ist, ich komme aus Kirchzarten. Das ist ja hier jetzt. Ja. Ja, so.
Aber ich sage mal, vielleicht tut sich der durchschnittsdeutsche Tourist einfacher auf den Feldberg als auf den Mont Blanc. Also irgendeiner muss sagen, wo wollen wir denn hin? Und dann ist es schon so, ich sage, okay, ich möchte jetzt eine Truppe da führen, weil ich mit denen gemeinsam was reißen möchte. Dann möchte ich als erstes mal, dass mir die gerne folgen. Das wäre mal das erste Ding für Führung, für Leadership, dass das Team das gerne tut, weil ich auch glaube, dass sie es dann besser tun und die Bottomline besser wird. Ja, das Ergebnis wird das Bessere, wenn Menschen etwas gerne und selbst intrinsisch motiviert tun. Dafür brauche ich tatsächlich eine ganze Menge Dinge als Führungskraft. Ich muss die verstehen, ich muss wissen, wer kann hier was generell, was haben meine Leute für Stärken, für Schwächen, wie sind die heute drauf, ja. Nur weil der eine Reinhold Messner ist, das ist geil, mit dem kann ich auf Mont Blanc laufen. Wenn er sich gerade einen Fuß gebrochen hat und eine Erkältung hat, So, und das kann man natürlich übersetzen. Wenn jetzt jemand gerade einen Haufen anderer Themen hat, brauche ich dem nicht so viel aufladen. Und dann finde ich es wahnsinnig wichtig, dass Führungskräfte gut navigieren können und vermitteln können, dass sie gut navigieren können. Das heißt für mich, okay, wir wollen auf diesen krassen Berg rauf. Ein guter Chef muss nicht wissen, wo wir jeden Fuß hinsetzen und vornherein den ganzen Weg von A bis Z sehen, wie es geht, sondern sagen, okay, lass uns mal loslaufen und egal, was uns passiert, ich kann eine Idee finden. Wir kriegen das gemeinsam hin. Egal, was kommt, ob es Lawinen sind, ob es ein Schneesturm ist, ob sich einer was tut, ich habe eine Lösung und ich werde mich entscheiden können. Das kann er auch gemeinsam tun. Es geht nicht autokratisch. Jemand bricht sich auf dem Weg ein Bein, wir haben irgendeinen Verlust. Das ist ja, jetzt weiß ich auch nicht. Setzt er sich hin? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist blöd. Müssen wir erstmal einen Arbeitskreis gründen. Schreib mal eine Vorlage. Ah, nee, weiß nicht. Mach du lieber mal noch eine Vorlage. Ja? Einfach sagen, okay, was haben wir für Optionen? Wer hat was für Ideen? Ich höre mir alle Vorschläge an und dann entscheide ich mich. Und so muss so ein Team funktionieren. Du kannst einen Beraterstab haben, du kannst deine Leute haben, du kannst alle fragen, hey, wer weiß was, wer hat was für Ideen. Aber am Ende muss die Führungskraft die Entscheidung treffen und da muss man mal loslegen. Ja, immer nur sich im Kreise zu drehen, bringt uns nicht weiter. Was tatsächlich auch heißt, dass ein guter Chef, eine gute Chefin nicht unbedingt der sympathischste Typ sein muss. Wenn wir uns einen Bergführer raussuchen, wird sie nämlich sagen, ach, das ist doch also so eine nette, ne? Also Ahnung vom Berg hat sie keine, aber toll. Das wäre nicht diejenige, die man sich da aussuchen müsste. Okay, das erste Wichtige ist, die haben fachlich ein bisschen Ahnung, die bringen uns da gut durch, egal was passiert. Und dann im Bonus, wenn ich sie noch cool und sympathisch finde, super, ist aber kein Muss. Weil es eben immer schwierig ist und so ein bisschen unsicherheitsbehaftet. Habe ich meinen Job morgen noch? Gibt es die Firma morgen noch? Wenn ich mal eine Idee habe, die ich gerne umsetzen möchte, werde ich dann sofort einen Kopf kürzer gemacht. Ich bin in einem Meeting und ich schlage mal was vor. Rollen alle Kollegen gleich mit den Augen, weil das so unsere Dynamik ist. Ne? Das sind alles Dinge, die ich unterbinden muss. dass jeder sagen kann, hey, egal was Sie für eine Idee haben, wir hören uns die mal an. Keine Garantie auf Umsetzung, aber schon eine Garantie darauf, dass die alle gleich behandelt werden und gute Ideen dann auch mal loslegen dürfen.
Merkst du immer wieder, dass du eine Empfehlung einer Führungskraft geben kannst, vor allem am Anfang der Karriere, mach diesen Fehler nicht. Was wäre das, Nicola?
Ja, ich will's eher andersrum und positiv formulieren.
Meine Empfehlung für bessere Führung, also machen wir
ja,
so.
Wir können es so darum formulieren, aber wenn ich eine Führungskraft bin, ist meine Hauptaufgabe Menschenführung. Nicht Managing und Coordinating, das kann ja meine Assistenz abschieben, ja, oder an irgendwen. Und es ist auch nicht der Hauptzweck, busy, Meeting zu machen, weil dann nehme ich diese Aufgabe nicht wahr, sondern ich muss mir für meine Leute die Zeit nehmen. Und nicht nur in diesem krassen Personalgespräch, Einzelding, sondern einfach an der Kaffeemaschine. Jeden Morgen, und ich würde das machen als Ritual, ist auch kein Zufall, ne? Bei der Bundeswehr machen wir das, bei der Feuerwehr wird das gemacht, im Rettungsdienst, dass man da früh immer erstmal zusammen frühstückt. Also natürlich essen wir auch gerne, ja, aber ich habe dieses ganz relaxte Environment, diese Umgebung, in der ich einfach so, hey, wie geht's? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Ach, wie geht's deiner Frau? Damit ich mitkriege, das ist nicht netter Smalltalk, wie geht's dem? Wo stehen die gerade? Geht's den Kids gut? Haben die irgendwelche Themen? Fühlt er sich nicht so fit? Und wenn ich denjenigen dann ein paar Monate, ein paar Jahre kenne, kann ich es dann irgendwann auch erkennen, wie derjenige drauf ist und wen kann ich gerade mehr belasten, wen weniger, wer hat Bock, was zu machen, wen kann ich fördern,
um auf die gemeinsame Check-in sozusagen zu schaffen.
Ja, und das müssen die noch nicht mal merken. Ich muss das nicht so nennen, sondern einfach nur jeden Morgen ein bisschen Smalltalk, Kaffeetasse nehmen, im Büro rumlaufen. Aber ich muss wissen, wie es meinen Leuten geht, insgesamt und individuell. Und da habe ich viele Chefs gehabt, die gesagt haben, ja, ich muss ja alle gleich behandeln. Ja und nein. Ich habe das immer gesehen wie so Eltern. Ich habe auch immer, wenn ich Menschen geführt habe, die als meine Kids bezeichnet. Nicht um die zu infantilisieren, sondern zu sagen, hey, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Talenten werden auch unterschiedlich behandelt. Sie bekommen alle gleich viel Aufmerksamkeit von mir und alle gleich viel Raum. Aber der Raum kann sehr unterschiedlich sein. Das kann bei Eltern mit kleinen Kindern sein, dass die halt schon früher gehen dürfen oder dass die mehr Homeoffice machen. Und bei einem jungen, ledigen, karriereorientierten, also, hey, du kriegst du noch 3 Projekte. Das ist für mich gleich behandelt. Nicht, dass jeder bis zur gleichen Uhrzeit gleich viel am Computer sitzen muss. Das finde ich da sehr wichtig. Das ist für mich dann auch echte Schön. Empathie. Ne? Es ist dann nicht zu sagen, hey, ich leide so mit dir mit. Oh, ich verstehe dich. Oh, ganz traurig. Sondern nachzuvollziehen, wer steckt in welcher Lebensphase, wie sind die Leute drauf und für die dann die bestmögliche, produktivste Umgebung zu schaffen, weil man so ein netterer Chef ist, aber weil es auch das bessere Ergebnis bringt, ja, wenn die Truppe da ready ist.
Das ist ein bisschen Enablerrolle wahrzunehmen sozusagen.
Ja. Voll, ja, dafür bist du da. Das ist, was Führungskraft macht, den anderen den Raum geben, um vernünftig arbeiten zu können. Das ist die Hauptaufgabe, die viele vergessen. Ist wieder wie so ein Bergführer. Wenn ich sage, hey, wir haben eine Truppe von 5 oder 10 Leuten, wir müssen 200 Kilo auf den Berg schleppen, ist es nicht fair und es macht keinen Sinn, dass jeder exakt gleich viel trägt. Ja, der 100-Kilo-Mann, genau wie die 50-Kilo-Frau, alle tragen 20 Kilo. Daran ist nichts fair. So, sondern das vernünftig aufzuteilen. Wenn jetzt natürlich der 100-Kilo-Mann kaputtes Bein hat, muss ich das auch wissen und dann verteilt sich schon wieder neu. Ja?
Stärken,
und
so ist stärken.
Ja, und im Rest
entsprechend dem Potenzial. Nicola, du führst ja unglaublich viele Gespräche und man kann dann ja auch, du hast ja, hältst ja viele Vorträge und man hat also manchmal so innere Botschaften, die man sehr gerne der Welt mitgibt. Wir haben jetzt mit dir fast eine Stunde gesprochen. Hast du eine Botschaft, die wir nicht angesprochen, die dir aber am Herzen liegt, die du gerne loswerden möchtest, im positiven Sinne loswerden?
Ja, auch was, an das mich selber immer mal wieder erinnern muss, ehrlicherweise im Moment, ist, dass wir einfach wieder ein bisschen netter zueinander sind, ein bisschen mehr mit Verständnis sind. Auch der andere hat ein Leid, man muss nicht alles immer nur stumpf nach Vorschrift und nach Punkt und Komma machen. Sonst sind ja, wir sind alle nur Menschen, wir leben hier. Lass uns doch mal wieder ein bisschen mit entspannter Relaxedheit und Verständnis begegnen.
Sehr schön. Vielleicht zum Abschluss stellen wir jedem Gast immer wieder die gleichen Fragen. Ich würde dir gerne auch die Fragen stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat?
Da gibt es mehrere. 2 würde ich sagen. Das eine ist von Hans Rosling, das ist Factfulness. Ist sehr zu empfehlen.
Ja, kennst du mich absolut. Auch. Leider ist er gestorben, sonst wäre es eine Bereicherung für die Welt.
Ja, der halt wirklich diesen faktischen Blick auf die Welt freigibt. Wie sind die Dinge wirklich? Nicht nur, damit man sich besser fühlt, sondern damit wir auch bessere Entscheidungen treffen. Das andere zum Beispiel, was ich sehr gut fand, was ich mal gelesen habe, ist Dale Carnegie, schon aus den 60ern, How to Make Friends and Influence People. Der tatsächlich eigentlich als Hauptbotschaft, sei doch mal ein bisschen nett zu den Leuten, interessier dich für die, dann kommst du auch besser an. Und so ist das, wenn ich wirklich weiß, wer braucht was und denen das gebe, dann läuft das auch besser. Hat er damals sehr schön aufgeschrieben und finde ich wahnsinnig gut.
Wenn du einen Ratschlag der Menschheit geben würdest, ich habe jetzt gehört, es könnte sein, sei netter zueinander, aber vielleicht, was war dein bester Ratschlag, den du je bekommen hast, fragen wir so.
Ja, na gut, das sind zwei verschiedene Dinge. Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, ist, gib doch einfach mal richtig Gas und schau halt,
wie weit du kommst.
Das war von meinem Vater, ja. Was immer diese gute Kombination ist, zu sagen, okay, ich entscheide mich, dass es mir das Thema wirklich wert ist, dann hänge ich mich auch rein dafür. Wenn ich aber alles gegeben habe, bin ich auch mal zufrieden damit, wo ich ankomme. Man kommt nicht immer da an, haben wir ja schon gesagt, ne, wieder in der Serendipity, man kommt nicht immer da an, wo man hin will. Manchmal ist es sogar besser. Manchmal hilft es halt nichts. Aber dann auch diese Zufriedenheit zu haben. Das andere ist, und da wirklich ein Bewusstsein zu haben für diese Ökonomie des Aufregens. Ich war jetzt auch lange, mehrere Jahre wieder auf Social Media sehr aktiv. Habe da auch eine ganze Menge Follower gesammelt. Und es ist einfach so, und es ist gemein, je mehr man sich erregen kann über einen Post in der Negativity, desto mehr Klicks kriegt er und desto mehr Follower. Und wir leben alle in dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit und des Aufregens. Und wir müssen da bewusst drüber
nachdenken. Der negativen Aufmerksamkeit.
Der negativen Aufregung, ja, natürlich. Und deswegen, wir füttern da alle so ein Monster. Ja, weil da nur noch diese Dinge kommen, dieser Content. Ich habe es ein paar Mal gemerkt, dass ich bin auf Social Media unterwegs und ich denke mir, Gott, die Welt ist so schlimm und es ist alles so schlecht und alle sterben. Und dann mache ich Social Media aus. Ja, gehe ich analog offline ins Leben und laufe in meinem kleinen bayerischen Kaffraum. Alter, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum ich so schlecht fühle. Weil ja, und man darf mit Menschen auf anderen Kontinenten mitfühlen und auch Dinge für die tun. Aber einen faktischen Blick haben für die eigene Realität gut tut gut. Und ich sage nicht, konsumiere kein Social Media mehr, sondern mit Gehirn. Auch mit Gehirn interagieren und wissen, der andere triggert mich absichtlich. Es ist meine Entscheidung, ob ich mich triggern lasse oder nicht.
Sehr, sehr gut. Vielleicht die abschließende Frage, ein bisschen philosophischer. Was ist für dich der Sinn des Lebens, Nicola?
Ja, gute Frage. Für mich, also das Leben hat keinen, aus meiner Sicht, keinen von einem selbst unabhängigen Sinn. Das ist das Lustige. Das ist ja wieder Physik, ne? Es hat sich halt so ergeben. Lustige Zufälle, Moleküle, Dinge. Aber es hat keinen, den einen tieferen, transzendenten Sinn, sondern es hat den Sinn, den wir selber dem Leben geben. Jeder für sich. Manche, indem sie viel Geld anhäufen, manche, indem sie sich maximal sozial engagieren. Für mein persönliches Leben ist es eine Kombination aus selbst ein gutes Leben leben und es genießen, weil sehr viele Menschen vor mir sehr viel dafür getan haben, dass wir so leben können, wie wir leben, für Demokratie, für Freiheit, für Rechte gekämpft haben. Und es will ihnen auch ein bisschen schulden, das dann auch mal zu genießen. Aber gleichzeitig sehe ich mich sehr in der Verantwortung, die Situation auch so zu erhalten, dass auch die nächste Generation noch was davon hat.
Für den Erhalt für die Generationen. Ich danke dir herzlichst für ein wunderbares Gespräch. Nicola, hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke.
Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.